Schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Schön, dass Sie den Weg in die Aula gefunden haben. Unser zweiter Abend in Sachen Bildung steht an. Sie wissen es, unsere Reihe ist überschrieben mit Bildung. Wozu, was, wie? Womöglich haben von Ihnen nicht alle den Auftakt miterlebt. Da kann ich gleich sagen, also es macht schon was. Es ist schade, dass Sie den Vortrag verpasst haben, aber es macht auch nichts. Es ist nicht so, dass sich ein Vortrag auf den anderen aufbaut. Sie können jeden für sich genommen hören. Und wenn das nächste Mal jemand kommt und Sie jemanden mitbringen mögen, dann hat er nichts verpasst, was ihm das Verständnis des aktuellen Vortrags verschlösse. Also bringen Sie Leute mit. Hier darf es noch voller werden. Wir hatten eigentlich in den ganzen Semestern zuvor, ich glaube, mindestens immer so 70 Leute sitzen und manchmal deutlich mehr. Ich finde es schade, dass die Aula hier sich noch nicht so gut fühlt. Vielleicht schaffen wir das noch zu ändern. Bildung ist unser großes Thema. Heute Abend haben wir zu Gast Herrn Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Sie haben, falls Sie die Reihen in den letzten Semestern mal verfolgt haben, Sie wissen vielleicht, dass jeden Montagabend seit, ich glaube, 5, 6 Jahren es so etwas gibt im Studium Generale. Wenn Sie das verfolgt haben, dann haben Sie zumindest einmal schon Gelegenheit gehabt, Herrn Fischer zu hören. Ich möchte Ihnen unseren Gast kurz vorstellen. Und jetzt muss ich sehr genau aufpassen, dass ich nicht was Falsches sage. Herr Fischer ist Diplom-Physiker, hat promoviert in Biologie und sich habilitiert in Wissenschaftsgeschichte. Das habe ich hingekriegt, da bin ich jetzt richtig stolz für den Rest des Tages. Herr Fischer ist, glaube ich, jeden von Ihnen, der hin und wieder in Buchhandlungen sich aufhält, vielleicht nicht wirklich präsent, aber Sie haben Schwierigkeiten, durch irgendeine Buchhandlung seit vielen Jahren zu laufen, ohne über irgendeinen Berg von seinen Büchern zu stolpern. Er ist ein Autor sehr vieler, mittlerweile, glaube ich, oft in hohen Auflagen vorliegenden Titeln, die sich mit Themen aus der Naturwissenschaft beschäftigen, der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenschaftstheorie. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich jetzt aufzählen könnte. Sie wissen es womöglich noch. Haben Sie noch den Überblick, Herr Fischer? Weißer Knopf nach oben, jawohl.
Ja, da wollte ich gleich was zu sagen.
Gut, dann sage also ich jetzt ja. Mal gar nichts. Viele, viele Bücher jedenfalls und alle haben einen großen Vorteil. Das bewundere ich sehr. Sie bringen eine Naturwissenschaft näher, ohne dass man Naturwissenschaftler sein muss. Und das ist eine Tugend, die ich für sehr preisenswert halte. Ich glaube, das ist heute sehr, sehr schwierig, Wissenschaft so zu vermitteln, dass jemand, der nicht in dieser Wissenschaft unterwegs ist, eine Chance hat, sie zu verstehen. Von daher habe ich jetzt Ihnen die Latte auch richtig schön hochgelegt und ich freue mich, dass Sie uns heute erzählen werden, etwas über Naturwissenschaft und Bildung. Ja. Viel Vergnügen.
Vielen Dank, Herr Fröhlich. Ich danke für die Einladung und danke für Ihr Interesse. Es ist ein schöner Abend. Ich glaube, der erste so in diesem Jahr fast. Haben sich alle viel Lust, draußen zu sein. Aber gut, dass Sie noch im Moment drinnen sind. Was Sie, Ihre Frage nach den vielen Büchern angeht, ich habe dieses Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum. In dem Sinne, dass ich 1985 mein erstes Buch geschrieben habe. Und das hat mich dann dazu gebracht, mal zu zählen. Und jetzt habe ich nur gezählt, Bücher über 200 Seiten. Ich habe nur gezählt, also nicht, was ich herausgegeben habe, nicht, was übersetzt worden ist, nicht Mehrfachausgaben, nicht Neuausgaben, nicht sortierte Ausgaben, nicht Buchclubausgaben und so, wie ich das alles nicht rechne, sondern nur die, wo im Original auskam, habe ich 42 rausgekriegt. Und 2 sind schon wieder fertig. Also nächste Woche sind es 44. Also, und das sind, die Verträge habe ich schon bis 50 abgeschlossen. Also ich weiß aber nicht, jetzt muss ich mir überlegen, welche ich zum 50. machen lasse. Aber Sie haben gefragt, Sie wundern sich, dass ich, also vielleicht wundern Sie sich, dass ich so viel schreibe. Also Sie merken schon, ich spreche so schnell, ich muss auch viel schreiben, aber ich habe nur 2 Finger zum Tippen. Das ist, ich kann nicht schneller tippen. Und warum so viele Themen verfügbar sind, das ist das Glück des Wissenschaftshistorikers. In Deutschland gibt es etwa 1000 Kirchenhistoriker, 5000 Kunsthistoriker und 2 oder 3 Wissenschaftshistoriker. Das heißt, wenn Sie ein Feld suchen, wo Sie hingehen können, wo Sie wollen, ohne jemanden zu treffen, dann ist das die Wissenschaftsgeschichte. Sie können hingehen, wo Sie wollen, nobody there. It's all yours. Sie können einfach anfangen zu schreiben. Sie gehen hin und fangen an zu schreiben. Also Sie müssen nicht unbedingt einstellen, den Hintern kriechen. Das ist vielleicht knapp, da waren schon 2 oder 3 oder 4. Aber wenn Sie alles andere nehmen, ist alles frei. Also versuchen Sie nicht Kirchengeschichte, versuchen Sie nicht Parlamentsgeschichte, versuchen Sie nicht Demokratiegeschichte, versuchen Sie nicht Universitätsgeschichte, ist alles besetzt. Aber gehen Sie in die Wissenschaftsgeschichte, es ist alles frei. Es ist, und das, ich kann hingehen, wo ich will. Und das ist die erste Entdeckung. Und die zweite Entdeckung, die ich gemacht habe, ich habe immer gedacht als Student, dass Schreiben kreative Kräfte benötigt, dass man sozusagen jeden Morgen von der Muse geküsst werden muss, dass man da sozusagen erleuchtet sein muss. Ist alles nicht wahr. Ist alles überhaupt nicht wahr. Das Einzige, oder meine Mutter würde sagen, das Allereinzigste, was Sie zum Schreiben brauchen, abgesehen vom Stoff natürlich, ist Disziplin. Wenn Sie jeden Tag 4 Seiten schreiben, dann haben Sie in 3 Monaten ein Buch fertig. Das sind 4 Bücher im Jahr und das heißt, da bin ich noch ziemlich schlaff auf der Brust. Also Sie müssen nur schreiben. Also ich meine, Sie müssen das weiße Papier nehmen und einfach zu schreiben anfangen, dann geht das. Also das ist alles klein. So, jetzt wollte ich Ihnen aber etwas über Bildung erzählen. Und ich habe schon überlegt, vielleicht fange ich mal an mit einem Quantenzustand der Bildung. Also Sie können Bildung entweder ausschalten oder einschalten. Wenn Sie ausgeschaltet haben, dann nennt man das Ausbildung. Und wenn Sie sie eingeschaltet haben, nennt man das Einbildung. Und der letzte Vortrag ging über Halbbildung. Da ist irgendwas dazwischen. Und mein Vorschlag ist ganz ernst, jetzt mal von diesem Scherz beiseite, ich halte Ausbildung für ein völlig falsches Wort. Und das Wort aus sagt ja auch, was dabei rauskommt, nämlich, dass Sie draußen sind. Also Sie müssen auch nachher raus und draußen wird keiner wissen, was Sie wissen, sondern da wird wissen, wie Sie mit Bildung umgehen können. Was Sie also brauchen, ist was anderes. Sie brauchen, wenn Sie draußen sind, das, was Sie mitgenommen haben. Und das, was Sie mitgenommen haben, ist das, was Sie im Kopf haben. Und das ist aber Ihre Einbildung. Das Dumme an der deutschen Sprache ist, dass sie das Wort eingebildet versaut hat. Wenn Sie eingebildet sind, sind Sie überheblich, ein Angeber, ein Doofkopf oder sonst irgendwas. Ich schlage dringend vor, dass wir das Wort eingebildet aus seiner Bedeutung ernst nehmen. Wenn Sie es auf Lateinisch sagen, heißt das übrigens Information. Und das Einzige, was Sie wollen, ist informiert sein. Und mit der Information etwas können. Und das nennt man Einbildung. Und so kommt auch das Wort her, Bildung. Das kommt von Meister Eckhart, Mystiker, der sich fragte, wie kann er Gott vorstehen oder sich vorstellen. Und die Antwort ist, indem er sich von Gott eine Einbildung macht. Sie können das auch Imagination nennen. Und wenn Sie sich ernsthaft überlegen, wenn Sie auf die Frage antworten, verstehst du etwas von Physik oder Biologie oder verstehst du den Herrn Friedrich oder so, dann ist ja nicht so, dass Sie ein paar Sätze auswendig lernen, sondern dass Sie sich ein inneres Bild ins Erinnerung rufen, das Sie von Herrn Friedrich, von Ihrem Studium, von der Physik haben. Wenn Sie die Frage beantworten sollen, ob Sie das parlamentarische System verstehen, dann zitieren Sie nicht Brockhaus Artikel, sondern Sie haben eine innere Vorstellung vom Funktionieren der parlamentarischen Demokratie. Sie sehen sozusagen das Plenum, Sie sehen sozusagen, wie abgestimmt und debattiert wird. Und das haben Sie, das sehen Sie. Das heißt, Sie haben immer ein Bild in Ihrem Innern, Sie sind immer eingebildet. Nur wer eingebildet ist, ist überhaupt zurechnungsfähig. Deshalb ist das Beste, was wir brauchen eine Renaissance des Wortes Einbildung. Übrigens, die Deutschen machen viele solcher Dinge falsch. Ich habe noch nicht angefangen mit dem Vortrag, aber ich kann auch wieder aufhören. Die Deutschen machen viele Dinge falsch in den Worten. Also ich sagte ja gerade, wir sagen, das, was wichtig ist, nennen wir Ausbildung, aber es ist Einbildung. Also auch wenn Sie dann ausgebildet sind, brauchen Sie eine Einbildung, um draußen das, was Sie gelernt haben, weiter zu haben, denn sonst ist es draußen. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Idee haben, dann nennen wir das in unserer Sprache merkwürdigerweise Einfall. Würden Sie mir bitte mal sagen, wo das hergekommen ist, das Ding, was Sie Einfall nennen? Von Herrn Friedrich oder so, oder von der Decke? Nein, das ist von Ihnen, also ist es ein Ausfall. Also der Einfall ist tatsächlich ein Ausfall, aber wenn Sie sagen, ach Herr Friedrich, ich habe gerade einen Ausfall, dann schickt er Sie auf die Reichen. Das ist die falsche Richtung. Sie müssen ihn dann zur Universität schicken. Also ich bin der Meinung, wir verstehen unsere eigenen Worte nicht. Wir verstehen auch die Worte Information nicht. Und wir verstehen erst recht nicht das Wort Bildung, weil in dem Wort Bildung immer, egal was Sie machen, ob Sie eine Rolle rückwärts machen oder einen Handstand oder ob Sie einen Salto auf Überschlag machen, das Wort Bildung hat immer 2 Bedeutungen. Das ist nämlich eine aktive und eine passive. Das ist immer der Prozess und das Ergebnis. Sie bilden etwas, also Sie machen etwas, dann sind Sie im Prozess des Bildens oder der Bildung. Und wenn Sie etwas gelernt haben, haben Sie auch ein inneres Bild. Das ist dann wieder das, was Ihre Bildung ist. Deshalb ist Bildung per se das, was im Gespräch stattfindet. Wenn Sie sämtliche Lexika der Welt und alle Telefonbücher Chinas auswendig gelernt haben, können Sie immer noch total ungebildet sein. Wenn Sie nie ein Buch in die Hand genommen haben, können Sie aber trotzdem hochgebildet sein. Weil Bildung erschließt Sie im Gespräch mit jenem, wenn ich bereit bin, auf das, was der andere mir sagt, einzugehen und selbst bereit bin, darauf zu antworten. Also das ist meine grundlegende Definition oder Explikation, wie man das so schön in Ihren Kreisen sagt, von Bildung. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich fange jetzt aber mit meinem Vortrag an. Und ich höre dann irgendwann in 40 Minuten auf. Wenn Sie Fragen haben oder unterbrechen wollen oder wenn Sie der Meinung sind, ich sollte jetzt aufhören, sagen Sie mir das einfach, dann gehen wir ein Bier trinken und bilden uns da. Sie können gar nicht anders als sich bilden, wenn Sie mit einem vernünftig sich unterhalten. Das ist das Eigentliche, was drauf ankommt. Das, was Thomas Mann das schöne Gespräch nannte. Ich würde das ernst nehmen. Also, mein Thema heißt, welche Naturwissenschaft braucht der gebildete Mensch? Jetzt kann man sich leicht machen und darauf antworten, wie es ein berühmter Autor des letzten Jahrhunderts getan hat, der nun leider tot ist, sodass man über ihn nicht mehr so viel Schlechtes sagen sollte. Das ist Dietrich Schwanitz, der das Buch geschrieben hat, Bildung, alles, was man wissen sollte. Und jedes Mal, wenn ich sage, dass Schwanitz keine Ahnung von, also ungebildet ist, obwohl er ein Buch über Bildung geschrieben hat, dann sagt meine Frau, das liegt nur daran, dass ich neidisch wäre. Mein Buch, das ich als Antwort geschrieben habe, hatte immerhin 200.000 Auflage, aber Schwanitz hat über 1 Million. Also, scheiße. Also, der Herr Schwanitz hat ein Buch geschrieben, das Sie vielleicht schon mal gesehen haben, hoffentlich nicht geöffnet haben. Bildung, alles, was man wissen muss. Und wenn Sie da genau hingeschaut haben, die Naturwissenschaften kommen nicht vor. Also jemand hat ausgerechnet, dass 1,7% von den 500 oder was Seiten Naturwissenschaften sind. Und eine Seite davon benutzt er, um zu sagen, Naturwissenschaften haben überhaupt nichts damit zu tun. Dann fällt ihm auf, irgendwo und irgendwie, dass vielleicht doch Albert Einstein etwas ist, was wichtig ist. Also Sigmund Freud und Darwin vielleicht auch. Aber Einstein meinte, das könnte er erklären in einem Satz. Und dieser Satz heißt, alles ist irgendwie relativ. Und da an diesem Satz allein könnte man die Unbildung nicht nur von Dietrich Schwanitz, sondern die Unbildung ganzer philosophischer Fakultäten und Institute nachweisen, weil die diesen Satz ernst meinen. Aber das hat Einstein nicht nur nicht gesagt, sondern das kommt bei ihm überhaupt nicht vor. Einstein hat eigentlich gesagt, die meisten Dinge sind absolut, wenn man die Relativitätstheorie richtig versteht. Denn die Lichtgeschwindigkeit absolut, die Gültigkeit der Lorentz-Transformation ist absolut. Bei Einstein ist das meiste absolut. Wenn Sie nämlich nichts Absolutes haben, können Sie gar nichts machen. Also wenn alles irgendwie relativ ist, dann können wir auch nach Hause gehen. Also das ist ja alles egal. Dann ist ja alles irgendwie egal. Das ist alles beliebig. Das meint er überhaupt nicht. Allerdings hat Einstein sich überlegt, ob man seine Relativitätstheorie in einem Satz sagen kann. Und es gibt diesen Satz. Und die Unbildung von den meisten Leuten, auch den Physikern, liegt daran, dass sie diesen Satz nicht kennen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Der Satz ist nämlich schön. Und Sie können dann die ganze Relativitätstheorie verstehen. Allerdings, und das ist sozusagen das Bildungsgut der Naturwissenschaften, nicht sofort. Sie brauchen Zeit. Aber ich habe immer gedacht, dass Bildung Zeit braucht. Also ich kann Ihnen natürlich sagen, dass es jetzt so und so viel Uhr ist. Da brauchen Sie keine Zeit. Das haben Sie sofort verstanden. Oder kann ich Ihnen sagen, dass Schalke 04 Tabellenführer der Bundesliga ist. Da brauchen Sie keine Zeit für, um das zu begreifen. Es sei denn, Sie sind Schalke-Fan und verstehen es nicht. Aber wenn ich Ihnen jetzt den Satz von Einstein sage, den verstehen Sie sofort. Da ist sprachlich überhaupt kein Problem damit. Aber also sozusagen die Bildung des Satzes ist sofort klar. Aber der Satz schlägt einen Prozess vor. Und diesen Prozess müssen Sie machen. Und den können Sie nicht sofort machen. Ich schlage vor, dass Sie das als Mantra verstehen und dann spazieren gehen. Also wir können sofort beschließen, dass wir das versuchen. Dann gehen wir 1 Stunde spazieren und sagt mir einer, jetzt ist ein Nirvana gefallen und endlich die Relativitätstheorie verstanden. Also wie heißt der Satz? Der Satz heißt, vor der Relativitätstheorie hat man geglaubt, dass dann, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, Raum und Zeit allein zurückbleiben. Nach der Relativitätstheorie weiß man, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, verschwinden Raum und Zeit mit. Das alles. Wenn Sie den Satz verstanden haben, haben Sie das Relativitätstheorie verstanden. Ich meine, Sie können sich dann nicht bei Siemens bewerben als relativistischer Theoretiker. Das würde ich eventuell unterlassen. Oder bei der Universität, Lehrstuhl für theoretische Physik, weil Sie diesen Satz auswendig kennen. Aber die Essenz ist da. Also, wenn Wissenschaft für Öffentlichkeit das ist, was ein Wissenschaftler als Bild vor Augen hat, das ist das Bild, das ein Chef vom Kosmos vor Augen hat. Und das können Sie auch umdrehen. Wenn im Urknall alles entsteht, muss das alles gleichzeitig entstehen. Es können nicht sozusagen erst Raum und Zeit entstehen und dann kommt irgendjemand her, den können Sie dann Gott nennen, der die Geräte da reinlegt, sondern das geht alles in einem Entstehungsprozess. Und diesen Entstehungsprozess, den müssen Sie sich jetzt einbilden. Das ist der Trick da dran. Also wenn Sie alles aus Raum und Zeit entfernen, verschwinden die mit. Das ist eine tolle Sache. Also das ist eine Sache, wo ich vorschlage, dass man so ein bisschen, also diese Naturwissenschaft sollte man kennen, also so eine poetisch formulierte tiefe Einsicht. Es gibt aber, also die Frage, auf welche Naturwissenschaft braucht ein gebildeter Mensch, hat Schwanitz, weil ich beantworte, dass er sagt, nein, gar keine. Und es gibt aber natürlich eine Gegenposition, ein amerikanischer Philosoph John Searle, den ich sehr empfehle. Tolles Buch über die soziale Konstruktion von Wirklichkeit, ein dramatisch gutes Buch. Also wenn Sie Philosophie und Wirklichkeit gleichzeitig verstehen wollen, müssen Sie das Buch von John Searle lesen. Also wenn Sie meine gelesen haben, nicht? Atomtheorie. Also der hat über die soziale Konstruktion von Wirklichkeit, das ist ein Taschenbuch. Und John Searle auf Seite 20 etwa dieser Buches sagt er, für einen gebildeten Menschen unserer Zeit, gemeint ist das 20., 21. Jahrhundert, also nicht das Mittelalter, für einen gebildeten Menschen unserer Zeit ist es unabdingbar, dass er über zwei Dinge Bescheid weiß, nämlich die Atomtheorie der Materie und die Evolutionstheorie der Biologie. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob Sie fünf Sätze nicht trivialer Art über die Atomtheorie der Materie sagen können, könnten Sie das? Oder vier Sätze, reicht doch. Oder könnten Sie sich sozusagen über die Evolutionstheorie der Biologie, über den Evolutionsgedanken so äußern, außer dass er sagt, ist von Darwin und ist umstritten oder sowas. Ich meine, das sind ja keine, sondern inhaltlich. Können Sie sagen, was er eigentlich ausdrückt, was er meint? Können Sie sagen, was die Atomtheorie der Materie eigentlich besagt? Das wäre das, was Searle meint, wäre gebildet, aber das müssen Sie nicht unbedingt können. Ich schlage vor, dass ein gebildeter Mensch sich darüber wundert, bei dem Vorschlag von Searle, dass er sowohl von einer Atomtheorie der Materie als auch von einer Evolutionstheorie des Lebens spricht. Und das ist ein tolles Gesprächsthema, ob das wirklich beides Theorien sind. Und was man dann meint, wenn man sagt, das sind Theorien. Die Atomtheorie ist etwas ganz anderes als die Evolutionstheorie, nämlich mathematisch strukturiert, und die andere ist nur konzeptionell strukturiert. Aber das ist eine Sache, da könnte man dann anfangen, darüber gebildet, gelehrt, unterhalten zu sprechen. Und das waren die beiden Antworten, die ich Ihnen aber nicht geben will, sondern nur sage, dass es die gibt. Ich habe andere Vorschläge. Also nach meinem Dafürhalten gibt es auf die Frage, welche Naturwissenschaft ein gebildeter Mensch braucht, zwei mögliche Antworten. Eine simple oder einfache und eine raffinierte. Die einfache Antwort bezieht sich auf das, was man so tagtäglich hört. Ich bin der Meinung, Sie sollten mit den Ausdrücken, die tagtäglich um Sie herum sind, Bescheid wissen. Also zum Beispiel, wenn der Wetterbericht, auch wenn er jetzt nicht mehr von Herrn Kachelmann gemacht wird, eine Kaltfront ankündigt. Was ist das eigentlich, eine Kaltfront? Und wenn der Wind weht, wie kommt er eigentlich, dass er weht? Oder wenn Sie am Meer sind, der Wind, warum weht er Ihnen ins Gesicht im Zweifelsfall? Also vom Wasser zum Meer hin, überhaupt am Meer. Warum laufen die Wellen immer zum Ufer hin und nicht vom Ufer weg? Wenn Sie auf hoher See sind, ist das doch ganz was anderes. Auch ein überhaupt, wieso heißt das hohe See? Sie stehen am Ufer, am Strand und sehen die hohe See. Ist ganz offensichtlich, das Meer ist da hinten höher. Ja, aber dann müsste es doch reinfließen. Warum fließt das nicht rein die ganze Zeit? Also warum heißt das hohe See? Und warum fahren Sie auf die hohe See? Sie können ja nur auf die gleich hohe See fahren, aber das sagen Sie nicht. Warum heißt das hohe See? Dann bin ich der Meinung, dass Sie darüber wenigstens nachgedacht haben sollten. Ich erwarte nicht, dass Sie die physikalisch richtigen Antworten geben, aber einfach über die Frage mal nachdenken, halte ich für spannend. Oder Sie sollten ungefähr wissen, was ein Katalysator eigentlich macht oder ist oder tut oder nicht tut. Oder vielleicht, was der Treibhauseffekt, sollte man erklären können, was das mit dem Klima zu tun hat, warum Methan und CO2 da on par sind oder nicht. Oder was heißt eigentlich Lasern? Was ist eigentlich ein Laser? Was unterscheidet das Laserlicht von dem Licht einer Glühbirne? Warum kann man in eine Glühbirne reinglotzen Die hat 100 Watt, aber in deinen Laser mit 5 Milliwatt können sie nicht reinschauen. Würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Das sind 100 Watt, da gucken sie einfach rein und blinzeln vielleicht. Also nicht den ganzen Abend. Und dann der Laser hat 5 Milliwatt, dieser Laserpointer, und schon steht da drauf Gefahr. Warum eigentlich? Also ich meine, das denke ich, sollte man wissen. Oder sie sollten natürlich auch wissen, was eine Stammzelle ist, was ein Gentest eigentlich aussagt, was eine DNA-Sequenz vom Gen unterscheidet. Vielleicht solche Dinge, das halte ich für essentiell. Und auf der banaleren Ebene sollten Sie mir erklären können, wie Jahreszeiten zustande kommen. Und Sie sollten mir die Frage beantworten können, wann die Sonne näher an der Erde ist, im Winter oder im Sommer. Die Antwort heißt im Winter, komischerweise. Das, denke ich, sollte man wissen. Oder Sie sollten wissen, ob Vögel nachts vom Baum fallen oder nicht. Oder warum es nachts dunkel wird, sollten Sie wenigstens mal überlegt haben. Und das Wichtigste, das kommt ja natürlich jetzt, warum grillen eigentlich immer Männer? Warum? Das ist eine naturwissenschaftliche Frage. Und dann antworten jetzt auch dann abends, wenn dann die Männer grillen, dann können Sie die andere Frage stellen, warum Frauen eher frieren als Männer. Sagen Sie bitte nicht, das ist nicht der Fall, dann würde ich Sie untersuchen wollen, bitte. Also warum frieren Frauen schneller, warum grillen Männer und so weiter. Also warum ist, und dann auch die schönste Frage, die ich immer vorschlage, des Zwölling, warum ist Wasser eigentlich nass? Sagen Sie bitte nicht, das ist die Definition von Wasser. Das ist es nicht. Also das ist die einfache Art, wie man sich über Naturwissenschaft unterhalten kann. Damit ist nicht gemeint, dass Sie abfragbares Wissen haben, sondern Sie sollen einfach nur die Phänomene betrachten und sich wundern. Und wenn Sie wundern, dann sprechen Sie mit jemandem. Sag mal, warum grillst du nicht mal, Rosemie, oder so. Dann sagt die Rosemie, weil ich das nie tue, Georg, oder so. Und dann wissen Sie schon wieder. Aber warum grillen Männer? Also gut. Und die schönste Frage für Leute, die die Wäsche aufhängen, ist, woher weiß die Seife eigentlich, wo der Schmutz ist? Wie hat die denn eigentlich gefunden? Aber und so weiter. Ich wollte nur sagen, es gibt etwa 500.000 solcher Fragen. Und wenn Sie noch keine einzige davon überlegt haben, dann haben Sie noch was vor sich. Das ist doch schön. So, das ist die einfache Art, welche Naturwissenschaft zum gebildeten Menschen gehört. Nämlich, dass er einfach sich umschaut und fragt, was ist eigentlich denn zu erklären? Also Sie können auch Schattenbilder oder so machen, alles mögliche. Also gehen Sie mal spazieren. Also ich schlage Ihnen vor, wenn Sie demnächst mal spazieren gehen, alle zehn Meter überlegen Sie sich eine neue naturwissenschaftliche Frage, die von dem Ort abhängt, an dem wir sind. Das geht. Das ist unheimlich einfach. Das habe ich mal gemacht mit Kindergärtnerin. So, also das ist die einfache Frage. Die komplizierte ist die, oder die raffinierte, nicht komplizierte, raffinierte ist die, es geht ja um Bildung. Bildung ist auf jeden Fall verbunden mit Musik, mit Kunst, mit Theater, also mit bildender Kunst, mit Theater, mit Dramatik, mit Lyrik. Das ist überhaupt keine Frage. Da sagen wir, es gehört zur Bildung, obwohl wir natürlich keine Ahnung haben, aber ist egal. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass die raffinierte Antwort darin besteht, dass man weiß, wie die Naturwissenschaften mit der anderen Kultur, mit der anderen Bildung verknüpft sind. Dass man nachdenkt über die Frage, ob Naturwissenschaften Einfluss auf Kunst und Kultur allgemein haben oder umgekehrt die Kultur eigentlich bestimmt, welche Naturwissenschaft gemacht wird. Die Antwort ist in beiden Fällen nicht leer. Also das ist keine Leermenge, die ich da behandle. Es ist unheimlich interessant, wenn man das anfängt zu überlegen. Ich glaube nämlich, grundsätzlich kann man den Satz von Georg Gustav Lichtenberg, diesem Kauz aus Göttingen, aus dem 18. Jahrhundert, also er war Physiker und Dichter, der hat mal gesagt, den kann man erweitern, der hat mal gesagt, wer nur die Chemie kennt, kennt auch die Chemie nicht. Ich halte das für ganz zentral. Deshalb kann man so wahrscheinlich sagen, wer nur die Kunst kennt, kennt die auch nicht. Und natürlich auch, wer nur die Naturwissenschaften kennt, kennt die auch nicht. Also mit anderen Worten, nur wenn Naturwissenschaft und Kunst den Verbund kennt, versteht, was Kultur ist. Und ich möchte Ihnen das an zwei Beispielen erzählen. Das eine Beispiel ist aus der Renaissancezeit und das zweite Beispiel ist aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das sind beides Dinge, von denen ich annehme, dass sie erstens automatisch interessieren, dass sie zweitens sowieso zu ihrer Grundausbildung in irgendeiner Form gehören und dass sie das auch tatsächlich interessiert. Die erste Sache ist, dass in der Renaissance, aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutern kann, die aber auch interessant sind, die Menschen anfangen, den Raum zu malen. Also vorher hat man immer Flächen gehabt. Also da wurde dann immer so eine blaue Farbe oder eine grüne Farbe oder so, und dann war der Madonna davor. So plötzlich hat man gesagt, jetzt malen wir den Raum. Das ist die erste spannende Frage, die ich aber nicht beantworte, warum wollte man das überhaupt? In dem Sinne, Sie sehen doch den Raum. Ich male doch nur, was ich nicht sehe. Die Madonna zum Beispiel. Jetzt male ich sie. Das ist dann meine Madonna, aber dann frage ich mich, warum male ich sie? Ich kann sie doch direkt anschauen. Das ist doch viel einfacher. Warum malt man? Und dann muss ich natürlich dimensional malen, also den Raum malen. Warum macht man so? Egal. Die Renaissance hat das gemacht und ist dabei auf die Idee der Zentralperspektive gekommen. Das kennen Sie, Fluchtpunktkonstruktionen und Zeug. Die Zentralperspektive hat aber eine bestimmte Folge. Nämlich, weil sie funktionierte, konnte man jetzt sagen, dass der Raum euklidisch ist. Also plötzlich kannte man, wenn man ihn malen wollte, die Geometrie des Raumes. Wenn Sie aber die Geometrie des Raumes kennen, dann können Sie ihn auch vermessen. Das heißt, die logische Folge der Zentralperspektive ist die neue Astronomie von Kepler. Ohne die wäre sie nicht gekommen. Der wusste ja nicht, was er da oben machen soll. Der kannte den Raum ja nicht. Er wusste ja gar nicht, was da für eine Geometrie gilt. Und jetzt sagt ihm die Renaissance-Malerei, das ist euklidisch. Du kannst einfach Dreieckskonstruktionen machen. Und jetzt ist er im Geschäft. Jetzt macht er Bewegungen, kann Entfernungen bestimmen, Geschwindigkeiten bestimmen. Jetzt ist er im Geschäft. Die Malerei gibt den Astronomen des 17. Jahrhunderts die Werkzeuge. Grandioser, einfacher Gedanke und nachweisbar. Und andere Dinge kommen dann noch ins Spiel, die ich jetzt nicht eingehen will. Aber das ist da entwickelt sich ja plötzlich Kultur, nicht nur eine Kultur. Und es ist unsinnig anzunehmen, dass man die Renaissance dadurch versteht, dass ich die Medici sich ermorden lasse oder so etwas. Ich kann das nicht mehr ertragen, diese Bücher. Dann verpassen sie den eigentlichen Gag an dieser geistigen Umwandlung. So, und das Zweite ist, ich lasse mal das 19. Jahrhundert weg, da sind so viele Beispiele, da würde ich 3 Tage brauchen, um nur die Hälfte davon anzusprechen. Spannend wird die Sache am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und vielleicht fangen wir mal jetzt auf der Seite der Physik an. Wir haben soeben auf der Seite der Kunst angefangen, jetzt fangen wir auf der Seite der Physik an. 1895 entdeckt ein Mann aus Remscheid-Lennep, da komme ich her, deshalb sage ich das immer, Röntgenstrahlen. Jetzt werden sie sagen, ach du Scheiße, Röntgenstrahlen, beim Zahnarzt, das nicht so ärgert, oder wenn man seine Füße so reinhalten muss, früher bei den Schuhen, ob die passten, oder wenn sie irgendwie so Röntgenstrahlen, was hat Röntgenstrahlen mit Kultur zu tun? Meine Damen und Herren, alles. Ohne die Röntgenstrahlen gäbe es die Malerei des 20. Jahrhunderts nicht. Ich sage Ihnen das jetzt gleich, warum. Und das ist das, was man lernen muss, was ich für gebildet halte. Und wenn Sie das nicht wissen, halte ich Sie nicht nur für nicht halt, sondern für ungebildet. Aber ich halte niemanden für ungebildet, weil das Einzige, was man als gebildeter Mensch weiß, ist, dass man selbst es nicht ist. Aber den kennen Sie schon in anderer Version, diesen Satz. Trotzdem muss ich natürlich hier selbstbewusst auftreten. Ich habe mich ja nicht verkriecht, sondern ich habe keine Ahnung. Der Friedrich sagt Ihnen das gleich alles. Also jetzt kommen die Röntgenstrahlen. Was bedeuten die Entdeckung der Röntgenstrahlen? Zunächst mal für Sie eine Banalität, haben Sie schon mal gehört, aber wenn ich Sie jetzt abfangen würde, was die genauen Wellenlängen sind, was die Frequenz von Röntgenstrahlen sind, welchen Spektralbereich die überfassen, würden Sie schon wieder komisch gucken. Also außer Sie sind Physiker. Aber da müssen Sie irgendwas. So, was war die Entdeckung von Röntgenstrahlen? Röntgenstrahlen machten eindeutig klar, da waren noch andere Sachen drumherum, dass man Folgendes sagen konnte, dass es mehr elektromagnetische Wellen gibt, die man nicht sehen kann, als elektromagnetische Wellen, die man sehen kann. Es gibt ja die Radiowellen, die infraroten Wellen, es gibt die ultravioletten Wellen, es gibt die Röntgenwellen, es gibt die Gammawellen, es gibt auch die Höhenstrahlung, es gibt noch die Radioaktivität. Also mit anderen Worten, mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen war klar, dass die Welt völlig anders ist, als sie aussieht. Jetzt war aber die Malerei des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen damit beschäftigt, uns die Welt zu zeigen, wie sie ist. Sie wollten uns nicht nur zeigen, wie sie aussieht, denn das sehe ich ja. Ich sehe doch, wie sie aussieht. Wenn ich also sie male in einem Porträt oder überhaupt die Welt male, eine Landschaft, einen Himmel, dann will ich zeigen, Van Gogh wollte das vor allen Dingen, wie der Himmel ist. Deshalb hat er ja auch die Spiralen da schon mal reingemalt, die man nicht sieht, aber er wusste, dass sie es sind. Also jetzt mache ich allgemein, wenn ich die Welt darstellen will, wie sie ist, kann ich sie jetzt auf keinen Fall mehr zeigen, wie sie aussieht. Denn dann zeige ich ja gerade nicht, wie sie ist, sondern nur, wie sie aussieht. Wenn ich die Welt also zeigen wollen, wie sie, wenn ich zeigen will durch Malerei, wie sie ist, und ich darf nicht zeigen, wie sie aussieht, dann muss ich sie erfinden. Die Konsequenz nennt man abstrakte Malerei. Und genau in dem Jahr fangen die an. 1905 kommt Kandinsky, kommen dann später Mondrian und alle diese Leute, die sie kennen. Und die wissen das alle ganz genau, dass sie die Welt dadurch zeigen, wie sie ist. Mit anderen Worten, die Röntgenstrahlen erlauben der abstrakten Malerei, den Begriff real zuzuweisen. Weil die Welt so ist, wie Mondrian sie malt, gerade in den Vierecken. Denn wenn ich sie frage, was ist denn ihr Haar wirklich? Was ist denn ihr Fußnagel wirklich? Was ist denn ihr Brillengestell wirklich? Da müssen sie irgendwas von Atomen murmeln. Und von den Atomen wissen sie nur, dass sie durch Formen bestimmt werden können. Und damit können sie die Formen ja mal erfinden, denn die kennt ja keiner. Also mit anderen Worten, wenn sie die Welt realistisch darstellen wollen, müssen sie sie abstrakt erfinden. Das ist die Konsequenz des 20. Jahrhunderts und die verdanken wir der Erfindung der Röntgenstrahlen. Man geht konsequent den Weg in die Abstraktion und im Übrigen als die Kunst das anfängt, macht die Wissenschaft das auch. Die moderne Quantenphysik hat ja nichts mehr mit der Realität zu tun, sondern das sind Konstrukte von Vektoren mit imaginären Dimensionen im Hilbertraum. Das sind reine Erfindungen. Das heißt, mit anderen Worten, seit es die moderne Physik gibt, seit es die Röntgensteinethik gibt, ist die Welt unsere Erfindung. Deshalb ist es völlig richtig zu sagen, dass die Quarks und die Protonen, die Elektronen Konstruktionen von uns sind. Allerdings Konstruktionen, die sich bewähren müssen. Aber das ist ein ganz neuer Blickwinkel von auf die Wissenschaft, der ihr sozusagen eine künstlerische Dimension gibt. Und was ich meine ist, dass ein gebildeter Mensch das wissen sollte. Und die Naturwissenschaft, diesen Aspekt der Naturwissenschaft und darüber diskutieren sollte. Dummerweise wissen es, dass die Naturwissenschaftler selbst nicht, was den Schluss naheliegen würde, dass man die als ungebildet bezeichnet. Wenn sie dieser Meinung sind, schließe ich mich ein Stück weit an. Also das ist jetzt die eine Situation. Wenn Sie das aber erstmal kapiert haben, dieses Wechselspiel, dann bin ich auch der Meinung, dass wir also schon im Gespräch sind, also zwischen den verschiedenen Kulturen, zwischen den Philosophen, Naturwissenschaftlern, zwischen den Künstlern, Kunsthistorikern, Wissenschaftshistorikern. Und dann bin ich im Dialog. Und Dialog ist per se das, was Bildung ist. Bildung ist schließlich im Gespräch. Und genau das kann jetzt beginnen an dieser Stelle, die ich dann vorbereitet habe. Und dann können Sie allgemein das Wechselspiel zwischen Naturwissenschaft und Kultur erörtern. Und dann kommen Sie plötzlich auf ganz simple Zusammenhänge, die dramatisch sind, die aber wirklich eigentlich so gelehrt und besprochen werden müssen. Zum Beispiel, dass die große Kritik der reinen Vernunft von Kant völlig undenkbar ist ohne newtonsche Mechanik. Aber mir ist noch nicht bekannt, dass irgendein Philosoph, der die Kritik der reinen Vernunft verspricht, den Namen Newton überhaupt richtig buchstabieren kann. Oder beziehungsweise den überhaupt einführt. Die Kritik der reinen Vernunft setzt nämlich die wahre Gültigkeit der newtonschen Mechanik voraus. Das kann man bei Kant nachlesen. Und deshalb kann ich das gar nicht anders begreifen. Vor allen Dingen ist das wichtig, in dem Moment, wo nämlich Leute wie Einstein, Bohr, Heisenberg herkommen und diese newtonsche Mechanik auflösen, einmal in eine neue Raumzeitstruktur, die man Relativitätstheorie nennt, und dann eine neue Kausalstruktur, die wir Quantenmechanik nennen. In dem Moment, wo also die Ungültigkeit der Newton oder die eingeschränkte Gültigkeit der newtonschen Mechanik bewiesen wird, da kann auch nicht mehr die kantische Kritik der reinen Vernunft unkritisiert bleiben. Was wir bräuchten, wäre eine Kritik der reinen Vernunft. Aber das traut sich kein Philosoph, weil die immer nur sagen, das hat Kant schon irgendwo richtig gewusst. Und da müssen Sie nur die richtigen Nebensätze und impliziten Bedeutungen finden. Das hat er alle schon gewusst. Das ist der Tod der Philosophie. Sie können heute erleben, wie die Philosophie sich selbst ad absurdum führt und überflüssig macht. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung von mir. Also, oder Sie können umdrehen, Sie werden Philosoph und fangen an, die Kritik der reinen Vernunft zu kritisieren unter dem Aspekt, dass es die Quantentheorie gibt, die nachweisbar richtig ist. Also nicht komplett richtig, sondern in ihren Experimentenzügen, wo es Ereignisse ohne kausale Begründung gibt dafür. Das ist alles so spannend und toll. Also das finde ich so das Tolle an der Naturwissenschaft, dass sie unmittelbar auf dieser Ebene mit der Kunst, der Kultur, überhaupt mit der Philosophie verknüpft werden kann und auf diese Weise ein Gespräch also erzwingt gewissermaßen, also ein Bildungsgespräch. Noch ein Hinweis auf eine ungeheuer spannende, dramatische Verbindung zwischen Naturwissenschaften und Kunst möchte ich Ihnen geben. Die habe ich gelernt von dem Züricher Literaturhistoriker Peter von Matt. Wenn Sie mal irgendwo sehen, dass der Peter von Matt einen Vortrag hält, gehen Sie auf jeden Fall hin. Das ist ein Hochgenuss in jeder Richtung. Der Mann ist fantastisch. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem mehrere Abende ein Bildungsgespräch zu führen, wobei das aber. Also, er war sehr lernbegierig. Er wollte immer wissen, was mit der Quantenmechanik nun ist. Und der Peter von Matt hat seine Abschiedsvorlesung vor ein paar Jahren gehalten in Zürich und die trägt den Titel Hoffmanns Nacht und Newtons Licht. Und da führt er den eindeutig klaren, souveränen Beweis, dass die romantische Literatur von E.T.H. Hoffmann, also der Sandmann, der Topf, der goldene Topf, gar nicht denkbar ist ohne die Verehrung von Newton. Es war nämlich so, dass Newton etwa um 1700 ja seine Gravitationsgleichungen aufgestellt hatte und in diese Gravitationsgleichung steckte die Vorhersage, dass die Erde nicht kugelrund ist, sondern abgeplattet. Und es hat 100 Jahre gebraucht, bis man diese Abplattung nachgewiesen hat. Ich weiß, Sie gehen heute, schalten Ihr iPhone lässig ein, drücken bei Google drauf und dann wissen Sie Bescheid. Das ist ja eben ein großes Problem unserer Zeit, dass Sie keine Mühe mehr haben, das Wunderbare des Wissens sich anzueignen. Sie müssten 100 Jahre brauchen, um diese Information zu bekommen, weil Sie sonst nicht mehr staunen. Sie müssten aufpassen, ob Sie noch staunen können. Dass Sie das Handy beherrschen, ist ja gut, aber dass Sie dann das Staunen dabei verlernen, ist eine Katastrophe. Sie können nicht einfach bei Google Earth drucken und dann sich nicht wundern. Also ich empfehle dringend, dass Sie sich wundern. Das gehört mit zum Bildungsprozess. Wenn Sie sich nicht wundern, ist es schwierig, jemanden zum Staunen zu bringen. Also die Leute wunderten sich damals, dass Newton so eine Vorhersage machte, dass die Erde nicht kugelrund sein sollte. Die haben dann nicht nur sich gewundert, sondern 100 Jahre lang nachgemessen. Und etwa um 1780 war klar, dass Newton recht hatte. Die Erde war abgeplattet. Die Gezeiten sind auch genauso, wie Newton vorhergesagt hatte. Und jetzt tauchte plötzlich das Gefühl auf, dass man in einer Welt ist, die von Universalgesetzen beherrscht ist, die sogar den Ort erreichen, an dem ich wohne, also mich auch. Und jetzt wehrte sich gewissermaßen das Freiheitsbewusstsein, der Kreativitätswille dieser Menschen. Und E.T. Hoffmann war der am schärfsten und hat gesagt, ich schreibe jetzt nur Bücher, die beweisen, dass Newton Unrecht hat. Das heißt, alle die Figuren, die er konstruiert, sind Figuren, die gemacht worden sind, um zu zeigen, dass die newtonsche Mechanik das individuelle Leben nicht erfasst, dass das Individuum in seiner Einzigartigkeit, das ist eine Formulierung von Schleiermacher natürlich, in seiner Einzigartigkeit nicht den Gesetzen der Physik unterliegt. Und die Hoffmann sagt sogar noch, an welchen Stellen das Individuum den Gesetzen der Physik nicht unterliegt. Nämlich in dem Moment, wo es einen Gedanken hat. In dem Moment, wo es eine Auswahl in einem Sinn hat. In dem Moment, wo sie kreativ etwas äußern. Also, das sie vorher noch nicht wussten. Denn sie können niemals den Zeitpunkt angeben, zu dem sie das tun. Wenn sie aber den Zeitpunkt einer Sache nicht kennen, können Sie die Physik der Sache nicht kennen. Also gibt es keine Physik Ihrer Kreativität, also sind Sie frei in Ihrem kreativen Tun. Das sollte man den Neurobiologen sagen, das würde die ganze Diskussion ersparen. Das ist ja einfach nur eine Vergeudung von Dummheit. Die sind alle dumm und ungebildet und verbrauchen da unser Geld. Das ist ja nochmal dumm. Aber das ist jetzt eine Geschichte nebenbei. Also, das ist die Sache, die ich meine, wo die Bildung eine große Rolle spielt. Und das ist das, was ich empfehle. Und da kann man eine Menge daraus machen. Also ich hatte ja auch schon darauf hingewiesen, also man kann Bildung sowieso auch ganz anders definieren. Also das ist Gespräch. Also Bildung ist ein Gespräch, wo man der eine den anderen bildet, aber das im Wechselspiel natürlich geschieht, weil das Wort Bildung das genau voraussetzt. Was es im Übrigen so schwierig macht, das Wort zu übersetzen. Die deutsche Sprache, wir sind zwar heute alle so auf Amerikanismen, wie man früher auf so Franzismen oder Romanismen eingeklärt war, also wenn die Leute nur noch auch vom Trottoir gingen und dann im BD pinkelten oder so etwas. Also Sie wissen, wo das Wort, wenn Sie ein Bier austrinken, wo das herkommt, ich mach dich alle, das kommt von Allee. Also das, ich mach dich Allee und so, und dann hat man das hinterher weggelassen. Also wenn Sie gleich das Bier alle machen, dann sprechen Sie Französisch. Also ein bisschen jedenfalls. Und wir sprechen also Englisch und vergessen, dass die deutsche Sprache eine Qualität hat. Ich spreche auch gerne Englisch, eine wunderbare Sprache. Aber die deutsche Sprache hat Wörter, die sind nicht übersetzbar. Eins davon ist Bildung. Weil die Doppeldeutigkeit kriegen sie nicht rein. Und deshalb ist das schwierig. Also wenn Sie ein Wort nennen, beim Buch, die andere Bildung, nicht übersetzbar. Also die heißt auf Spanisch La Otra Cultura, auf Holländisch Eureka, auf Englisch Higher Education. Nee, das also was ist ein gebildeter Mensch auf Englisch? Also ich habe mich erkundigt, also an educated person nicht, aber a well-read person. Also das wäre nach der Definition meiner Vorrednerin Halbwissen. Aber gut. Also das ist jetzt, also das Wort Bildung ist genau das, was das Gespräch wird. Aber man kann Bildung natürlich auch anders definieren, auf eine Person bezogen, das tue ich auch gerne. Und dann definiere ich Bildung als die Form, die eine Kultur in einer Person annimmt. Das heißt, ich will damit ausdrücken, dass sie, wenn Sie in Uganda geboren sind oder in Japan geboren sind oder in Mexiko geboren sind, eine andere Bildung haben, als wenn Sie in Deutschland geboren sind. Deutschland hat eine bestimmte Kultur, Europa hat eine bestimmte Kultur, Asien hat eine bestimmte Kultur und die Kultur drückt sich in einer Person aus. Wenn sie das tut, ist das eine gebildete Person, weil durch sie das Ganze hindurchkommt. Und unsere Kultur ist eben doppelt. Nicht? Wir sind sowohl durch die Naturwissenschaften und ihre Entwicklungen geprägt, also auch sozusagen das Fragen, das damit verbunden ist, als auch durch die philosophischen und literarischen und anderen künstlerischen Aspekte, sodass wir eine Doppelkultur haben, wenn Sie so wollen. Das heißt, in Ihnen selbst müsste gewissermaßen immer sozusagen das Gespräch selbst stattfinden. Ich habe das mal in einem Aufsatz dargestellt, der heißt Mozart und die Quantenmechanik. Dann denken die Leute immer, ich würde beweisen, dass Mozart die Quantenmechanik vorweggenommen hat, aber das ist nicht gemeint, sondern es kommt darauf an, dass Sie Mozart so verstehen wie die Quantenmechanik und die Quantenmechanik so verstehen wie Mozart. Das bedeutet, Sie müssen die Quantenmechanik so lieben, wie Sie Mozarts Musik lieben und Mozart so verstehen, wie Sie die Quantenmechanik verstehen, nämlich rational und sachlich. Es reicht nicht, immer Mozart entzückt zu sein, ach, wie schön das klingt, sondern Sie müssten auch schon erläutern, was mit dem Quintenzirkel gemeint ist, den er am Figaro-Ende einführt, warum er den bringt. Das ist alles rationale Hochkonstruktion. Es gibt tausenderlei solche Dinge. Und Sie haben Mozart nicht verstanden, wenn Sie nicht rational die Analyse seiner Kompositionen anschauen. Ich meine, sonst hören Sie, bieb, 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 und so, und dann sagen, toll, war Mozart. Ja, da, 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 nee, das war nicht. Also, und bei der Quantenmechanik reicht es eben nicht, die nur zu verstehen durch die Mathematik, sondern Sie müssen davon begeistert sein. Und wie macht man das jetzt, dass man die Leute von der Naturwissenschaft begeistert? Und ich habe eine ganz einfache Antwort. Ich schlage vor, dass wir einfach mal ernst nehmen, was Wissenschaftler immer wieder sagen, aber was niemand genau in seiner Konsequenz verfolgt. Jeder Wissenschaftler, der den Namen verdient, wird Ihnen ernsthaft sagen, dass er am Ende seiner Formeln, Ende seiner Forschungen mehr Fragen hat als vorher. Das haben Sie sicher schon 100.000 Mal gehört und sagen, ja klar, der Kerl, toll. Also hat er am Anfang eine Frage, warum ist der Himmel blau? Dann erklärt er das und dann hat er mehr Fragen. Ich drücke das jetzt mal anders aus. Ich drücke das aus und dann sollten Sie in der Lage sein, sich über die Naturwissenschaften vielleicht zu begeistern, wenn Sie sich vielleicht über Natur begeistern, über Musik begeistern, falls Sie sich über irgendwas begeistern, von dem ich gesprochen habe. Sie können sich auch über andere Dinge begeistern. Buddhismus und was weiß ich, es gibt tausend Sachen über das Schalke Tabellenführer. Steht heute so oft in der Zeitung, kann ich mal übersehen. Was ist der? Also wenn Sie sagen, dass Sie am Anfang eine Frage hatten, dann eine Antwort geben und danach mehr Fragen haben, dann bedeutet das doch, dass die Naturwissenschaft nicht ist, was Sie immer denken, nämlich die Verwandlung einer geheimnisvollen Natur in eine technisch verwertbare Lösung. Das ist sie auch, aber das ist eben für Techniker, Ingenieure wichtig. Aber das hat nichts mit Bildung zu tun, sondern nur mit Ausbildung. Sondern was wirklich der Fall ist, ist, sie verwandeln in der Naturwissenschaft ein geheimnisvolles Naturphänomen in eine noch geheimnisvollere Erklärung. Die Erklärung, die sie geben, ist geheimnisvoller als das Phänomen, das sie betrachten. Ich meine das ernst. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Phänomen, das geheimnisvoll ist, aber schön und erfreut, ist Licht. Und Sie sagen, das geht die Naturwissenschaft her und beantwortet das. Und dann fangen die an und fummeln rum und kommen irgendwann so mit Ideen und dann hat man irgendwann die Vorstellung, dass das eine Welle ist. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? So um 1800 war klar, Licht kann Interferenzerscheinungen zeigen, also Licht plus Licht kann Dunkelheit ergeben. Schon geheimnisvoll. Und dann war die Idee, das ist eine elektromagnetische Welle und da dachte man, jetzt hat man es verstanden. Dummerweise kam Einstein dann daher und hat um 1905 gezeigt, dass die Antwort nicht ausreicht. Sie müssen noch zeigen, dass Licht auch ein Teilchen ist, also Lichtatome gibt, dass Licht partikulär ist, also nicht nur wellenförmig, sondern partikulär. Und heute sagt man, das geht, stimmt, ist richtig. Und dadurch sagt man, Licht ist eine duale Natur, ist Welle und Teilchen zugleich. Und dann sagen Sie, jetzt haben Sie Licht verstanden. Eben nicht. Überhaupt nicht. Jetzt haben Sie nur verstanden, dass Sie nie verstehen können, was Licht ist. Denn wenn etwas Welle und Teilchen zugleich ist, wissen Sie alles Mögliche über das, aber nicht mehr, was es ist. Oder wie sollen Sie das machen? Also Sie können das Licht immer noch messen, Sie können es immer bestimmen, Sie können auch Laserlicht ausmachen, Sie können Wellen, Sie können Polarationen messen, Sie können es beugen, Sie können es brechen, Sie können es verdunkeln, erhellen, Sie können es farbig machen, Sie können durch Prismen lenken, Sie können auch weggehen. Sie können alles machen, was Sie wollen mit dem Licht. Ich gewähre Ihnen 428.713 Experimente. Und wenn Sie daraus 14 machen, reicht immer noch nicht. Sie wissen nicht mehr, was Licht ist. Und der Erste, der es klar gesagt hat, ist Einstein. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, heute meint jeder Lump, ich finde das Wort so schön, jeder Lump zu wissen, was Licht ist, aber er irrt sich. Also wenn Sie der Meinung waren, bis eben, dass Sie wussten, was Licht ist, dann Einstein Sie Lumpen genannt. Aber das wollten Sie ja nicht. Also das ist jetzt eine ganz komische Sache. Licht können Sie gar nicht kennen. Und jetzt gehen wir mal zurück. Haben Sie denn vorher verstanden, was eine elektromagnetische Welle ist? oder hat Ihnen das nur jemand gesagt? Überlegen Sie mal, was das behauptet, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Das behauptet, dass es irgendwo ein elektrisches Feld ist. Können Sie mir sagen, was das ist eigentlich? Also wir haben nicht davon gehört, dass es das gibt. Und dann haben Sie auch geglaubt, ja klar, elektrisches Feld, klar, ist erklärt. Und das elektrische Feld bewegt sich, wackel, 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 und erzeugt ein Magnetfeld. Würden Sie mir bitte mal erklären? Also man kann das beschreiben. Ich habe nicht gesagt, dass die Physik das nicht beschreiben und nutzen kann, aber Sie müssen mir erklären. Ich muss das verstehen, wie ein elektrisches Phänomen ein total anderes Phänomen und zwar regelmäßig hervorruft, nämlich das magnetische Feld. Was ist eigentlich das magnetische Feld? Und dann müssen Sie aus dem magnetischen Feld wieder ein elektrisches machen, also im elektrischen wieder ein magnetisches machen. Und das habe ich mal, ich habe alle Physiker dieser Welt gefragt, ob sie mir dafür eine Erklärung geben können. Außer einer Beschreibung. Die Beschreibung ist Maxwell-Gleichung, die ist bekannt. Das können das genau berechnen. Berechnen ist das, ich habe nicht gesagt, dass sie das nicht berechnen können. Aber ich verstehe es nicht. Überhaupt, verstehen Sie Trägheit? Sie fahren mit dem Auto und einer bremst. Und Sie fliegen nach vorne mit der Nase gegen die Scheibe. Das tut weh, aber das könnte Sie dann, also wenn Sie den Sicherheitsgurt nicht umhaben, das könnte Sie in die zu der Überlegung verlassen, was da eigentlich los ist, wenn der bremst und Sie fliegen nach vorne. Da zeigen die Massen eine Qualität, die Isaac Newton Trägheit nannte. Das allgemeine Charakteristikum von Massen ist, die sich einer, und dass die sozusagen sich einer Beschleunigung oder Kraft widersetzen. Sie widersetzen sich einer Kraft, nämlich dieser Bremskraft. Das ist beschrieben, aber verstehen Sie das? Der große Physiker Feynman sagt ähnlich, aber vielleicht wir beide heute haben. Also ich wollte Ihnen nur sagen, wo Sie hinschauen in die Naturwissenschaft, da sind Erklärungen, die Sie technisch nutzen können, also oder Beschreibungen oder deskriptive Formeln, die Sie benutzen können. Aber verstehen ist was anderes. Und deshalb ist die Idee, Wissenschaft dadurch zu vermitteln, dass ich die Ergebnisse der Wissenschaft einfach darstelle, Unsinn. Sie müssen die Ergebnisse der Wissenschaft so darstellen, dass Sie Ihr Geheimnis behalten. Und was ist die Sprache, die dafür geschaffen worden ist, dass sie ganz einfach klingt, aber geheimnisvoll wirkt? Die kennen Sie doch. Das nennt man Poesie. Also wenn ich poetisch zu Ihnen sage, also irgendwelche Komplimente mache, dann können Sie gar nicht wissen, was ich damit meine. Also die Worte sind zwar eindeutig und klar, aber das Gemeinte ist das eigentliche Geheimnis und das bleibt behalten. Also mit anderen Worten, die Naturwissenschaft kann Ihnen die Wahrheit erzählen, aber nur so, dass sie poetisch formuliert ihr Geheimnis behält. Das ist die eigentliche Qualität der tiefen naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Und das ist meiner Ansicht nach etwas, was zur Bildung gehört. Sonst kann ich mir das nicht anders vorstellen. Also dieses Gefühl für das Geheimnisvolle ist ganz wichtig. Und das, aber dann, das klingt immer so, als ob ich mit dem Geheimnisvollen dauernd über so romantische Züge sprechen würde. Und das ist was ganz Ernsthaftes dran. Überlegen Sie doch mal bitte, also ich persönlich glaube, und ich will dann, komme damit gleich zum Schluss, indem ich Ihnen etwas Merkwürdiges beweise. Ich werde Ihnen nämlich beweisen, am Ende meines Vortrags, dass es nichts Romantischeres gibt als die Naturwissenschaften selbst. Ich muss natürlich vorher Romantik explizieren oder definieren, mache ich gleich, aber ich wollte Sie zunächst, bevor ich das tue, darauf hinweisen, dass die Naturwissenschaften vor allen Dingen florieren in unseren Landen. Ich weiß nicht, ich kann nicht für Brasilien oder Paraguay sprechen, aber ich denke, es geht auch nicht anders. In unseren Landen, weil wir Universitäten haben. Aber die Universität, die wir haben, ist eine Gründung von Wilhelm von Humboldt, von dem sicher letzte Woche die Rede war. Und Wilhelm von Humboldt hat die Berliner Universität 1810 gegründet. Das war genau der Höhepunkt der Epoche der Romantik. Und warum hat Wilhelm von Humboldt genau nur in der Romantik die Epoche der Wissenschaft gründen können? Weil er sie als Bildung verstanden hat. Bildung ist per Definition offen, weil Sie ja immer dem Gegenüber noch die Chance geben müssen zu antworten. Und dann muss der Ihnen wieder die Chance geben, was zu antworten. Und was hat Humboldt damals definiert? Wissenschaft ist das, was nicht abschließbar ist. Wissenschaft hat immer noch eine neue Dimension, weil sie am Schluss immer wieder nur Geheimnisse formulieren. Also Geheimnisse, die attraktiv sind. Das heißt, jeder Satz, den Sie sagen, der ist wahr, aber der ist auch in seiner Form geheimnisvoll. Und dadurch lockt er immer wieder neue Leute an, die dann diesen Satz wieder verwandeln in einen neuen Satz, der auch wieder wahr ist und geheimnisvoll ist und immer mehr Leute anlockt. Das ist das eigentlich ein Wichtiges an der Wissenschaft, die ist nicht abschließbar. Deshalb war er dagegen, was die Aufklärung vor ihm wollte, nämlich die Universitäten schließen, weil es ja das Wissen bald vollständig parat sei und man brauche dann nur noch Ausbildungen an Fachhochschulen. Das ist übrigens auch der Gedanke von Immanuel Kant, unserem großen Genie. der natürlich sonst ganz gut ist, aber an der Stelle Kokolores verzapft. Der war zum Beispiel der Meinung, dass die Astronomie fertig ist. Das ist nicht so gut. Das steht da bei ihm. Also, er hatte die Astronomie nicht ganz verstanden, aber er wusste, sie ist gleich fertig. Also das ist so. Das kann nur ein Philosoph sagen. Sagen die übrigens heute auch noch, wenn sie Habermas zuhören, ist genau derselbe Murks, nur eben raffinierter formuliert, unverständlicher formuliert. Aber jetzt haben wir also die Grundidee der Naturwissenschaft. Die Grundidee der Universität ist, es ist eine romantische Gründung. Denken Sie bitte nicht, dass Sie hier sind Sie vielleicht noch eine aufgeklärte Institution, aber die Universität da oben ist romantisch, nur weiß sie das nicht. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, das zu wissen. Und ich möchte Ihnen, gerade weil ich der Meinung bin, dass Naturwissenschaft auch für den gebildeten Menschen interessant wird, weil sie eben nur Geheimnisse produziert und nicht Lösungen, das zum Schluss erläutern, indem ich genau definiere, was romantisch ist und Ihnen dann genau erkläre, warum die Naturwissenschaften triumphierend genau das sind. Der Satz, den ich benutze, um Romantisches zu definieren, stammt von Novalis. Der Satz von Novalis heißt: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantisiere ich es. Also romantisch sein heißt nicht sich besaufen oder himmelblauen Klingklang verzapfen, sondern romantisch sein heißt dem Gemeinen Sinn geben, einen hohen, aus dem Gewöhnlichen ein Geheimnis machen, das Bekannte durch das Unbekannte ersetzen und das Endliche durch das Unendliche erscheinen lassen. Wenn Sie das machen, sind Sie Romantiker. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass die Naturwissenschaft alle vier Punkte triumphierend, strahlend, glänzend gelingt, macht. Ich fange mit dem zweiten Punkt an, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen geben, den haben wir nämlich schon erledigt. Wir haben dem Licht ein geheimnisvolles Ansehen gegeben. Das Licht ist ja gewöhnlich da, also auch egal in welche Richtung Sie das Wort gewöhnlich deuten, wenn Sie morgens aufstehen und machen Sie gewöhnlich das Licht an. Und dann, wenn Sie die Sonne scheint, haben Sie gewöhnlich. Merken Sie das. Also das Licht ist einfach gewöhnlich. Wir sind daran gewohnt, dass es da ist. Und jetzt erklären wir das dadurch, dass wir sagen, das ist Welle und Teilchen zugleich und dann ist es geheimnisvoll. Das heißt, wir verwandeln etwas Gewöhnliches in etwas Geheimnisvolles. 1:0 für uns. Zweite ist, dem Bekannten die Würde des Unbekannten geben. Das ist das Einzige, was die Naturwissenschaften ihr Leben lang gemacht haben. Die haben nie was anders gemacht. Das Bekannt ist, dass sie auf dem Stuhl sitzen. Bekannt ist, dass die Flasche fällt, wenn Sie sie stoßen. Oder? Ja, wenn drohen will. Und das ist jetzt bekannt. Jetzt kommt Newton her und sagt, das liegt daran, dass es ein Gravitationsfeld gibt. Das ist unbekannt. Aber Sie klatschen, weil Sie sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, warum ich sitze und die Flasche fällt und der Mond sich zirkuliert. Jetzt, Sie haben das Bekannte oder das, was Sie sehen, ersetzt durch etwas, das Sie nicht sehen. Aber natürlich ist das Gravitationsfeld viel rätselhafter als das Fallen der Flasche. Denn würden Sie mir bitte mal sagen, wie die Erde das macht, dass sie ein Gravitationsfeld erzeugt? Wie weiß sie denn, wo ihr wo meine Füße gerade sind? Woher weiß sie das denn? Und sie speist den Apfel hoch. Woher weiß denn die Erde, wo das ist? Wie macht sie das eigentlich? Wie kommt sie eigentlich dahin? Woher weiß die Erde, wo die Sonne ist? Oder die Sonne, wo die Erde ist? Woher wissen das denn? Was ist das eigentlich, ein Gravitationsfeld? Wie entsteht das eigentlich? Wie produziert das eigentlich? Wer macht das eigentlich? Newton wusste das nicht, kein Mensch wusste das. Also kein Mensch weiß das, kein Mensch guckt. Wir sagen einfach, ja, Gravitationsfeld, und sie nicken alle, weil sie Angst haben, davor gefragt zu werden, welches Gesetz da gilt. Und dann sagen wir, Gravitationsfeld. Aber was das ist, wissen wir nicht. Also sie können es aufmalen. Und bis heute wird noch erforscht, ob das Gravitationsfeld, warum das so schwach ist zum Beispiel. Aber das ist jetzt nur eine banale Frage. Ich werde die ganze Lehrstühle für vergeben, für die banale Frage, aber für Sie ist das eine uninteressante Frage. Aber was ist... Also Sie verstehen es nicht. Und jetzt haben Sie das genau getan. Sie haben das Bekannte durch das Unbekannte ersetzt und klatschen sich selbst Beifall. Ich finde das immer albern. Also, aber Sie können sagen, Sie sind doch Romantiker, dann wollen Sie das doch so haben. Gut. Jetzt wollen Sie noch, müssen wir dem Endlichen einen unendlichen Schein geben. Das ist leicht. Also Sie kennen alle einen Spiegel. Das soll jetzt ein Spiegel sein. Es ist natürlich ein Strich. Aber so. Und dann haben Sie hier eine Lichtquelle. Da kommt ein Lichtstrahl. Und dann wissen Sie, der geht wieder hier hoch und hier ist mein Auge. So. Hier habe ich eine Lampe, also irgendwas. So. Und dann weiß man, dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist. Nicht? Das ist dann das Reflexionsgesetz. Und das müssen Sie jetzt nur noch beweisen. Das Problem besteht darin, dass Sie das jetzt nicht mehr beweisen können, indem Sie sagen, Licht ist ein Strich auf der Tafel. Das ist es nämlich nicht. Also in Wirklichkeit nicht. Sie können das Licht, und Sie können sagen, ja, Licht ist eine Welle. Das hatten wir ja schon mal. Mit einer Welle kommen Sie nicht viel weiter. Was Sie wirklich tun müssen, ist, Sie müssen annehmen, dass das Licht aus diesen Lichtatomen besteht, um dieses Reflexionsgesetz hinzukriegen. Die Wellen hier unten, da kommen Sie hoffnungslos ins Hintertreffen. Das könnte auch machen, aber das macht keiner. Praktisch machen Sie, lassen Sie das Licht als Teilchenstrom herunterkommen. Wenn aber dieses ein Teilchenstrom ist, dann ist das auch keine glatte Fläche mehr. Dann ist das nicht so wie eine Billardkugel, die gegen eine Bande klickt, sondern dann ist das genauso tumultös wie ein Kopfsteinpflaster. Und wenn Sie einen Tischtennisball auf ein Kopfsteinpflaster schmeißen, dann ist Einfallswinkel überhaupt nicht gleich Ausfallswinkel. Oder jedenfalls nur in 0,02 Promille aller Fälle. Also ich meine, oder gibt es hier, ja, schmeißen Sie doch mal, jetzt wissen Sie, was ich meine. So, mit anderen Worten, da ist ein Problem. Das nimmt nur keiner zur Kenntnis, das ist erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gelöst worden. Und die Lösung ist eine Theorie, die nennt man Quantenelektrodynamik. Die wird so schön abgekürzt QED, damit man das mathematische Quaderademonstrandum in Erinnerung ruft. Und was macht die Quantenelektrodynamik? Die verwandelt, die macht genau das, was Wissenschaft immer macht. Sie verwandelt die Wirklichkeit in ihre Möglichkeiten. Ich schaue mir immer an, nicht was wirklich der Fall ist, weil ich das sowieso nicht weiß, sondern was hat die Natur für Möglichkeiten, um etwas zu tun. Und dann entstehen hier irgendwelche Lichtatome und die haben die Möglichkeit, in alle Richtungen zu gehen. Das heißt, sie setzen voraus, was ich genau hier gezeigt habe, dass in alle Richtungen diese Lichtatome, diese Photonen strömen. Dabei treffen sie natürlich auch hier unten drauf. Und das können Sie jetzt berechnen, als Wechselwirkung mit den Elektroden auch in diesem Spiegel. Und wenn Sie das tun und ziemlich viel Mathematik können und Geduld haben und einen Nobelpreis gewinnen wollen oder eine Stelle am Caltech haben wollen, dann machen Sie das irgendwann fertig und dann stellen Sie fest, das geht. Es ist nämlich so, dass von den unendlich vielen Wegen, die Sie im Licht offen lassen, alle sich gegenseitig aufheben, bis auf einen. Das ist der, den Sie sehen. Mit anderen Worten, die Physik verwandelt dieses endliche Phänomen eines reflektierten Lichtstrahls in ein unendliches Phänomen voller möglicher Photonenwege. Das heißt, sie geben dem Endlichen einen unendlichen Schein. Der Schein ist wichtig, genau wie Novalis gesagt hat, denn Sie sehen es ja nicht. Übrigens ist es auch so, dass Sie, um das hinzukriegen, müssen Sie erlauben, dass von Ihrem Auge aus avancierte Potenziale rückwärts laufen, die das Ganze in Empfang nehmen und sagen, die will ich nicht. Ist eine der fantastischsten Theorien und das deutet natürlich nur an, dass die tatsächlichen Vorgänge mit Licht noch viel komplizierter sind, denn das ist der simple. Wenn Sie erstmal anfangen, mit Licht Brechungen und Beugungen zu machen, dann werden Sie gleich bekloppt. Aber das machen wir nicht, weil Sie wollen nicht bekloppt werden, sondern gebildet werden. Also auf jeden Fall verwandeln Sie das Endliche in etwas Unendliches und genau das ist ja das ist der dritte Punkt. Jetzt fehlt uns nur noch der oberste Punkt. Der oberste Punkt, da hat er geschrieben, also der erste Punkt, dem Gemeinen einen hohen Sinn geben. Gemein ist nicht hinterhältig. Also nicht, wenn Sie mir eine über die Rübe geben, hätte das den Sinn, dass ich die Vorlesung zu Ende mache, sondern gemein heißt das, was allgemein gemacht wird, was jeder kann, also einfache Handhabung. Also wenn Sie zum Beispiel in der Küche sind und ein raffiniertes Gericht kochen, dann machen Sie einfache Schritte, zerschneiden, möhren, rühren in der Soße, stellen im Topf auf oder so. Aber es hat einen hohen Sinn, nämlich Essen. Also Sie verwandeln gemeine Handlungen, also allgemein zugängliche, einfache, nicht komplizierte. Sie brauchen keine kreative Picasso-artige Struktur da reinzubauen in Ihre Soße. Oder so. Indem Sie so ein Dreieck immer rühren oder so. So kubistisch rühren, das brauchen Sie nicht. Sondern Sie müssen einfach, ganz gemein rühren, wie alle tun, dann wird was draus. So, und was ist Wissenschaft? Genau das, wenn ein Wissenschaftler tagtäglich arbeitet, der macht ja keine Zauberkunststücke, sondern der pipettiert, der chromatografiert, der rechnet, der drückt auf den Knopf. Also alles, was man so macht, das heißt, ein Wissenschaftler macht nichts anderes als gemeine Handlungen. Also nicht jetzt hinterhältig, sondern das Wort gemein ist da eben bei Novalis noch nicht in seiner Bedeutung, wie wir die heute haben. Und hat das einen hohen Sinn? Ja, natürlich. Denn als die Wissenschaft gegründet wurde, so wie wir sie heute kennen, ist sie nicht gegründet worden, um die Wahrheit zu erforschen. Da können nur Wissenschaftshistoriker drauf kommen, die keine Ahnung haben. Sondern die Wissenschaft ist gegründet worden in den Worten von Bacon oder Galilei, um die Lebensbedingungen der Menschen zu erleichtern. Das ist ihr Sinn, Und ich halte das für einen hohen Sinn. Wahrscheinlich der einzige, den Menschen, anderen Menschen zumuten können. Ich wäre der Meinung, dass jeder Politiker nichts anderes sagt, als dass er die Lebensbedingungen der Menschen erleichtern will. Und sobald es schwerer wird, runter. Runter von Außenministerium. Also, jetzt haben wir also dem Gemeinen einen hohen Sinn gegeben, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem männlichen und öffentlichen Schein. Mit anderen Worten, die Naturwissenschaft ist gleichzeitig das Beste, was wir als rationale Abenteuer haben und das Schönste, was unser Gefühl bekommen kann. Das liefert ihm ja nur das Geheimnisvolle. Wenn wir das aber machen, dann können wir wirklich, wie ich gesagt habe, von der Wahrheit sprechen, auf die wir alle scharf sind. Nämlich, wir können jetzt die Wahrheit formulieren, sodass sie geheimnisvoll bleibt. Und dabei bleibt das Denken offen. Die Naturwissenschaft ist sozusagen das konsequenteste Bemühen, die Geheimnisse der Welt der nächsten Generation weiterzugeben. Diese Naturwissenschaft hat der gebildete Mensch verdient. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, 40 Minuten. Bin brav.
Ja, wir haben zu danken. Sollte Ihnen irgendjemand noch einreden können, Bildung würde keinen Spaß machen? Nach dem Abend sicherlich nicht mehr.
Also ich bin für Spaß bei der Bildung.
Also, man merkt es.
Weil Neugierde Spaß macht. Und wir müssen einfach nur unsere Neugierde ins Leben retten. Also wir sind als Kinder alle neugierig und gehen Sie mal spazieren, die Kleinen, die da rumlaufen, wie neugierig sie sind. Warum töten wir das in den Schulen ab?
Fragen Sie nicht mich. Gut. Lassen Sie sich was fragen. Sie Fragen an Herrn ja. Fischer.
Ich kann mich auch umdrehen.
Haben Sie alles verstanden?
Ja, oder wollen Sie noch mehr wissen? Haben Sie Einwände, Vorschläge? Oder Ermutigungen.
Würden Sie sich jetzt, vorausgesetzt, Sie hätten ganz viel Zeit, ein wenig für Naturwissenschaften interessieren? So ein Hauch? Wer ist denn von Ihnen aus einer naturwissenschaftlichen Fakultät hier? Wer macht was Technisches, Ingenieurwissenschaften oder so? Ganz schüchtern trauen sich da ein paar. Haben Sie Ihre Fächer schon mal so betrachtet gesehen? Haben Sie Ihre Fächer in Verdacht, zur Bildung zu zählen? Ich meine das gar nicht ironisch, ich frage Sie einfach.
Oder Angst vor Schwanitz.
Ich glaube, den kennt man gar nicht mehr.
Wenn ich jetzt keine Frage, kann ich eine Geschichte erzählen.
Erfahrungsgemäß brauchen die Herrschaften hier immer ein bisschen lange. Ich massiere und kitzel dann ein wenig, mache Feuer unter den Füßen und irgendwann erwärmt sich dann das Herz und jemand traut sich etwas zu sagen. Ich frage Sie mal, Sie hatten sich als Ingenieur oder Naturwissenschaftler geoutet, habe ich das richtig wahrgenommen? Und?
Ich habe schon mal die Frage gestellt, ob Naturwissenschaft
so. Ja. Warum so schüchtern gegenüber Ihrem eigenen Fach?
Da habe ich jetzt eine.
Ja.
Universität oder
Ausbildung und Bildung.
Die Universität, die Neugründung in Berlin 1810 ist. Klar, also ich meine, Sie müssen sich dafür nicht interessieren. Sie können sagen, das ist so, wenn ich einen glatten Spiegeloberfläche, dann ist ein Einfallswinkel gleich Auslasswinkel und dann bin ich damit zufrieden. Das ist in Ordnung. Also, aber das ist ja genau an dieser Stelle, scheitert ja die Naturwissenschaft, wenn sie zeigen will, dass sie zur Bildung gehört. Dann sind sie fertig. Dann sagen sie, ich mache eine Messung und weiß Bescheid. Das ist ein großes Risiko. Das hat Leibniz übrigens auch so gesehen, dass die Naturwissenschaften deshalb nicht dazu gehören, weil die klare Antworten geben können. Sie machen eine Messung und dann wissen sie es. Das ist aber so ein Fehlschluss bei der Naturwissenschaft. Also sie wissen natürlich etwas, klar. Sie wissen jetzt, dass der Winkel so ist. Sie können das auch nachmessen. Sie können dann auch, sagen wir mal, wenn Sie jetzt kompliziertere Experimente machen, mit Beugung, Wellenlängenabhängigkeiten bestimmen oder so etwas, und Sie können damit zufrieden sein. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, den ich finde. Naturwissenschaft ist etwas Konsensstiftendes. Also wenn Sie ein Problem haben und nicht genau wissen, wie Licht durch eine bestimmte Öffnung geht oder welche genetischen Größen zu einer bestimmten Qualität des Körpers beitragen, dann können Sie Experimente machen. Und das ist ein großer Vorzug der Naturwissenschaft. Und dass man das machen kann, heißt ja, man stellt eine Frage an die Natur gibt eine Antwort und dann hat man das Gefühl, jetzt weiß ich es. Und danach ist keine Frage mehr, das ist der Irrtum. Die Fragen fangen danach erst an, aber das sagt Ihnen jeder, aber Sie nehmen diesen Satz nicht ernst genug. Also das eigentlich Spannende ist, dass die Naturwissenschaft offen sind, offener als alles andere. Und gleichzeitig noch fortschrittsfähig, was die Philosophie nicht ist. Also ich meine das nicht negativ. Sie können Fortschritt in der Philosophie nicht definieren. Auch in der Kunst nicht. Sie können nicht sagen, dass Picasso besser malt als Rembrandt. Das ist völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Also ich meine das, und Sie können auch nicht sagen, dass Habermas besser auf Philosoph ist als Platon. Das ist völlig ausgeschlossen. Das ist völlig ausgeschlossen. Es gibt keinen Begriff der Fortschritt, aber in der Wissenschaft gibt es auch den. Plus, aber die Leute haben gedacht, wir machen nur Fortschritte und nichts Geheimnisvolles mehr. Das ist auch wieder falsch. Wir liefern ein Geheimnis nach dem anderen und gleichzeitig Fortschritte. Das ist ein merkwürdiges Qualitätskriterium bei der Naturwissenschaft.
Was ist denn der Ingenieur?
Nee, das stimmt. Also wenn Sie Ingenieur werden wollen, ich habe ja nicht gesagt, mein Vortrag ist ja nicht, was ist Naturwissenschaft für Ingenieure? Das gibt es auch. Also es gibt auch Philosophie für Lehrer oder es gibt Kunst für Zeichenlehrer oder so. Das ist was ganz anderes als Kunst. Das ist ganz was anderes als Philosophie. Und Naturwissenschaft ist etwas, was Ingenieure brauchen, lernen und dann machen sie das und dann sind die Ingenieure mit dem von ihnen kreativ geschaffenen zufrieden. Das ist wunderbar, völlig abgeschlossen. Es ist auch ein Aspekt davon, das ist auch völlig klar, den habe ich noch nicht betont. Also da kann man wunderbare Erfolgsgeschichten Naturwissenschaft erzählen. Wenn Sie noch ein paar Wochen warten, können Sie das in meinem Buch über den Laser nachlesen. Da geht es nicht um Gedöns, also abgesehen davon, dass das Licht natürlich immer so zum philosophischen, metaphorischen Denken verleitet, weil Licht hat immer irgendwas so mit Erleuchtung und Gottes Ding, so Gottes Bildern zu tun. Aber natürlich müssen Sie praktisch die richtige Milliwattzahl hinkriegen, die richtige Verteilung, also die Transversalmoden hinkriegen und so weiter. Sie müssen die Fokussierung, ich meine, das ist was ganz anderes. Da können Sie nicht, wenn Sie den Transversalmodus fokussieren müssen, auf einen Quadratmillimeter, können Sie nicht über das Geheimnisvolle des Lichtes sprechen, sondern müssen Sie über die Praktikabilität des Apparates diskutieren. Das ist eine hohe Qualität. Und vieles von dem, was ich so dann ausspreche, trifft bei so Hardcore-Scientists auf Unverständnis. Die wollen das auch gar nicht wissen, die wollen einfach nur Lösungen haben. Also klar, verstehe ich auch. Naturwissenschaft ist nicht dazu da, also allgemein, um die Welt mit Geheimnissen zu überschütten, aber wenn man um Bildung geht, also wenn die Frage, kann das irgendwo zu einem Bildungsprozess beitragen? Also gehört das an die Universität oder an die Fachhochschule, um das mal ganz konkret zu fragen? Also in der
wollen Sie es trennen?
Nein. Aber die als Humboldt die Universitäten einführte, da wollte er sagen, dass wir zwei Arten von Lehre brauchen oder Umgang mit der Wissenschaft brauchen. Die eine, die auf das Abgeschlossene betrachtet und das irgendwie pädagogisch sinnvoll vermittelt und die andere, die jetzt offen bleibt. Und das Offene ist der Aspekt, auf den ich gesprochen habe.
Der Ingenieur im Wortsinn? Das Wort Ingenieur im Wortsinn? Schade. Würde ich dem Ingenieur wünschen, dass er es wüsste.
Ingeniös.
Keine Ahnung, keine Vorstellung. Weiß es jemand von Leuten? Bitte? Ingenium steckt drin, ja. Klar, unser Geniebegriff. Ja, hey.
Das heißt, das kommt von Engineer im Englischen. Der Engine, der Maschinenmacher.
Nee, es kommt aus dem lateinischen und italienischen Sprachgebrauch. Da steckt Erfinden drin. Ja? Das ist nicht Finden, es ist Erfinden. Das ist was anderes.
Ja, und da würde ich sagen, da sind wir sogar wieder eins. Also meine Grundthese habe ich jetzt nicht so ausführlich klar formuliert, aber ich glaube nicht, dass Naturgesetze gefunden werden, sondern erfunden werden. Hm. Also das hat Kant auch schon geahnt. Er hat ja gesagt, dass die Gesetze der Natur nicht in der Natur, sondern im Menschen sind. Also Kausalität ist eine Kategorie von uns. Die Natur weiß nichts von Kausalität, also außer wenn wir Natur sind. Aber jetzt ist die Frage eben, aber trotzdem, wenn ich jetzt so ein Gesetz hinschreibe, ein simples, sagen wir mal, das jeder kennt, E gleich mc Quadrat, gibt auch kompliziertere, ist das eine Erfindung oder eine Erfindung? Und die meisten Leute denken, das wäre eine Erfindung, das wäre so. Einstein hat immer gesagt, es ist eine Erfindung. Also Sie können das am einfachsten an dem Beispiel, vielleicht einfach die kraftgleiche Wasserbeschleunigung von Newton. Also das klingt so, als ob es also eigentlich ganz selbstverständlich ist, aber die Masse, die da benutzt wird, ist ein Punkt. Und diesen Punkt gibt es nicht. Also das ist wirklich eine Erfindung. Da hat übrigens Lichtenberg auch was Nettes zu gesagt. Er hat gesagt, früher hat man immer geglaubt, dass Hamlet recht hatte, nämlich, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als in unseren Lehrbüchern stehen. Heute wissen wir, dass es umgekehrt ist. In unseren Lehrbüchern stehen mehr Dinge, als es zwischen Himmel und Erde gibt. Also insofern ist das Erfindungen. Das Spannende ist natürlich doch nur, Sie müssen Ihre Erfindungen überprüfen lassen. Also Sie können sonst alles Mögliche machen, aber da muss ein Kriterium dahinter stecken. In Ihrem Fall ist es die Funktionsfähigkeit, in unserem Fall ist es die Anwendbarkeit. Und was ist jetzt aber in der Kunst sind andere Kriterien. Sie müssen mit dem Bild nicht jemanden erschlagen können, sondern nur über jemanden erfreuen können. Also das ist ein anderes Kriterium. Aber das wechselt in der Naturwissenschaft inzwischen auch. Es gibt Theorien in der Naturwissenschaft, wie von Stephen Hawking, die können Sie nicht mehr überprüfen. Also können die nicht mehr in irgendeiner Weise, also das ist aber auch freie Erfindung, also müssen Sie die nicht durch Richtigkeit oder sowas oder über Anwendbarkeit überprüfen können, sondern durch was anderes. Und das andere können nur ästhetische Kriterien sein, also Symmetriebedingungen und dadurch die Zufriedenheit des Betrachters, so wie bei Bildern. Da kommen die sich ganz nah.
Ist die Erzählung gut gemacht?
Ist die Erzählung gut gemacht? Hat er das gut dargestellt? Wenn er es gut dargestellt hat, ist es völlig egal, ob das richtig ist. Weil wir sowieso nicht wissen, was richtig ist.
In dem Moment leistet sich dann eine Fachhochschule ein Professor für Schreiben und Rhetorik. Siehe an.
Ja. Das
ist wichtig. Die Uni nicht.
Die Uni ist in einer Krise.
Eben. Ich könnte sie lösen. Nun gut.
Also können Sie auch die Finanzkrise damit lösen.
Kein Alle Problem. Da finde also ich schon eine gute Erzählung. Dieses Mikrofon ist zum Beispiel nicht von gemacht, sondern von Ingenieuren. Es ist eine Katastrophe. Enden wir mit der Katastrophe. Ich danke Ihnen recht herzlich für den wunderbaren Abend. Bringen Sie das nächste Mal noch ein paar Leute mit. Sie merken, es lohnt sich. Schönen Abend.